RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin zur Zurückweisung Asylsuchender an der deutschen Grenze will Bundesinnenminister Dobrindt an dem Vorgehen festhalten. Es gebe keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern, sagte der CSU-Politiker. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Berlin im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 2 Männern und einer Frau aus Somalia durch die Bundespolizei an der Grenze zu Polen rechtswidrig waren. Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilte das Gericht mit und stellte zudem klar, die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio, Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Damit reagiert er auf den Wahlsieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Bei der Stichwahl hatte sich Nawrocki mit 50,9% der Stimmen knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Die israelische Armee will offenbar ihre Militäreinsätze im Gazastreifen ausweiten. So forderte sie die Menschen in mehreren Gebieten westlich von Khan Yunis auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Offensive soll nach Angaben des Militärs so lange laufen, bis die Voraussetzungen für eine Rückkehr der Geiseln und eine Niederlage der Hamas geschaffen sind. Die Vermittlerstaaten Katar und Ägypten kündigten an, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass Israel und die Hamas ihre indirekten Gespräche wieder aufnehmen. Annalena Baerbock kann am 9. September ihr neues Amt als Präsidentin der UN-Vollversammlung antreten. Die Wahl der früheren deutschen Außenministerin wurde allerdings durch den Antrag Russlands auf geheime Abstimmung verzögert. Aus New York Martin Ganselmeier.
Russland hatte schon bei Baerbocks Vorstellung vor der UN-Vollversammlung Mitte Mai der ehemaligen Bundesaußenministerin eklatante Voreingenommenheit vorgeworfen und ihr diplomatische Fähigkeiten abgesprochen. Die große Mehrheit der anwesenden UN-Mitgliedstaaten teilte die Kritik Russlands jedoch nicht. Für Baerbock sprachen sich 167 der anwesenden Staaten aus, 14 enthielten sich, 7 Staaten verweigerten Baerbock ihre Stimme.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. Mittwoch teils heiter, teils Schauer und Gewitter, 17 bis 29 Grad und am Donnerstag unbeständig bis 24 Grad. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zunächst eine Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es in Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie dort bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Zwisttal wegen einer LKW-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Und Berlin, die A113, ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg und ich bin Hendrik Lückhoff. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die Erwartungen waren groß oder zumindest die Hoffnungen, aber das Ergebnis ist für viele ernüchternd nach den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland. Nach nur rund einer Stunde war das zweite Treffen dieser Art der beiden Kriegsparteien in Istanbul schon wieder zu Ende und ein Waffenstillstand ist immer noch weit entfernt, denn für eine Waffenruhe stellt Moskau weiter Maximalforderungen. So konnten sich beide Seiten erstmal nur auf einen weiteren Gefangenenaustausch einigen. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Wir erwarten vor allem produktive Gespräche und so bald wie möglich konkrete Fortschritte, damit das gewünschte Ergebnis erreicht werden kann, so der Außenminister der Türkei, Hakan Fidan, zu Beginn der Gespräche. Er hat das Treffen moderiert. Erst fast 2 Stunden später als geplant ging es los. In türkischen Medien heißt es, Fidan habe noch mit der ukrainischen Delegation reden wollen. Nach rund 1 Stunde ist das Treffen zu Ende. Die Ukrainer treten zuerst an die Öffentlichkeit. Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerov. Wir haben uns auf einen weiteren Austausch geeinigt, sagt er. Einbezogen werden sollten auch junge Soldatinnen und Soldaten und es sei eine Liste mit den Namen ukrainischer Kinder überreicht worden. Verschleppt, sagt die Ukraine, in Notlagen geraten und gerettet, sagt Russland. Außerdem sollten die Leichname Gefallener übergeben werden. Einseitig von Russland an die Ukraine, so der russische Delegationsleiter Wladimir Medinsky. Konkret 6.000. Weiter, sagt Medinsky, umringt von Journalisten und kaum zu verstehen. Wir haben der türkischen Seite unser zweiteiliges Memorandum überreicht. Erstens, wie ein echter langfristiger Frieden zu erreichen ist und zweitens, welche Schritte unternommen werden müssen, um eine vollwertige Waffenruhe zu ermöglichen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir haben ein ziemlich ausführliches Papier erarbeitet, weshalb die ukrainische Seite es mitnimmt und später antwortet. Dann werden wir sehen. Der Austausch von Vorstellungen darüber, wie für beide Seiten ein Waffenstillstand vorstellbar wäre, haben Russland und die Ukraine Mitte Mai verabredet. Eine Bewertung des russischen Vorschlags wollen die Ukrainer noch nicht vornehmen. Ihr Vorschlag sei ja öffentlich gemacht worden, die russische Seite habe sich jedoch bis zuletzt bedeckt gehalten, sagt der Sprecher des ukrainischen Außenministers Horhi Tichy. Und weiter.
In the end, the peace process starts with the basics.
Letztlich beginnt der Friedensprozess mit den Grundlagen und diese sind ein Waffenstillstand, humanitäre, vertrauensbildende Maßnahmen und ein Treffen der Staats- und Regierungschefs, die dann einen substanziellen Friedensprozess in Gang setzen können. Unmittelbar nach den Gesprächen in Istanbul äußert sich der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, auf einem Treffen der östlichen und nordischen NATO-Partner in Vilnius. Er ruft unabhängig von den Gesprächen zu mehr Druck auf Russland. Wir müssen auf der Ebene der G7 an gemeinsamen Sanktionen arbeiten, auch mit den Vereinigten Staaten und mit allen Menschen auf der Welt, die Frieden wollen. Ob, wann und wie es zu Frieden zwischen Russland und der Ukraine kommt, ist jedoch auch nach den jüngsten Gesprächen in Istanbul weiter unklar. Doch, so formuliert es der Präsident des Ausrichterlandes bisheriger direkter Gespräche der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, es sei sein größter Wunsch, sowohl Herrn Putin als auch Herrn Zelensky in Istanbul oder Ankara zusammenzubringen, auch mit Herrn Trump und vielleicht auch mit mir, und so Istanbul zu einem Zentrum des Friedens zu machen.
Und Stichwort Donald Trump. Nach anfänglichen Annäherungen an Russlands Staatschef Putin will nun auch der US-Präsident den Druck auf Moskau erhöhen. Das hat auch der US-Senator Lindsey Graham von den Republikanern deutlich gemacht. Er war gerade in der Ukraine und im Anschluss gestern auch in Berlin. Und in den ARD-Tagesthemen am Abend konnte Moderator Ingo Zamperoni mit ihm sprechen. Zunächst wollte er von Graham wissen, welche Botschaften er aus der Ukraine mit nach Washington zu Präsident Trump bringt.
Dass Russland den Krieg nicht gewinnt. Die Vorstellung, dass Russland den Krieg gewinnt, ist russische Propaganda. Die Ukrainer kämpfen wie die Tiger. Es ist jetzt an der Zeit, Putin zu bestrafen. Er wehrt sich gegen den Frieden. Selenskyj hat Ja zu allen geäußerten Bitten gesagt. Waffenstillstände, Gespräche in der Türkei, direkt mit Putin. Dass Putin ein Spiel spielt und dass es nun an der Zeit ist, Sanktionen gegen Russland und China zu verschärfen, um den Krieg zu Ende zu bringen. Und dass unsere Alliierten und die Ukraine fabelhaft handeln, dass sie tapfer sind und unsere dauerhafte Unterstützung verdienen.
Bislang war die Haltung von Präsident Trump zu diesem Krieg aber ein ziemliches Hin und Her. Zeitweise nahezu ein Anbiedern an Präsident Putin, der hier ja eindeutig der Aggressor ist.
Ja,
die Charmoffensive, wie ich sie nennen würde, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, damit bin ich einverstanden. Ich habe vor einiger Zeit mal scherzhaft zu Präsident Trump gesagt, es ist mir egal, ob sie mit Putin in den Urlaub fahren. Wir müssen den Krieg beenden, ehrenvoll und gerecht, um nicht die Aggression zu belohnen. Und wir müssen sicherstellen, dass es keine neuen Kriege gibt. Wir wollen nicht wiederholen, was wir in Afghanistan getan haben. Das funktioniert aber nicht, das mit dem Zuckerbrot. Ich arbeite mit der Trump-Regierung an einschneidenden Sanktionen gegen Russland und China. China ist der größte Kunde für billiges russisches Öl und hilft dem russischen Militär. Ich glaube schon immer, dass dieser Krieg nicht endet, bis China einen Preis dafür bezahlt, dass es Putin hilft. Mein Sanktionspaket wird in der nächsten Woche durch den Senat kommen, mit 500% Zöllen gegen alle Länder, die russisches Öl, Gas, Energieprodukte und andere Güter kaufen. Ich denke, das wird erdrückend sein. Und ich erwarte, dass Präsident Trump nun zu einer anderen Taktik übergeht, da klar ist, dass Putin keinen Frieden will.
Interessant an diesem überparteilichen Sanktionsgesetz ist ja die klare Unterstützung fast des gesamten US-Senats. In dieser politisch polarisierten Zeit heißt das wirklich was. Aber wird doch Präsident Trump bei den Sanktionen mitgehen?
Ja, er ist so angelegt, um den Präsidenten Freiraum zu geben. Das Ziel ist es, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen und den Krieg ehrenvoll zu beenden, sicherzustellen, dass es keine dritte Invasion gibt. Wir wollen die Aggression nicht belohnen. Ich habe nicht vor, Russland zu erniedrigen, aber wir müssen den Krieg so beenden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Invasion Chinas in Taiwan sinkt. Die Sanktionen sind ein Werkzeug, wenn sich Russland weiterhin den Anstrengungen widersetzt, Frieden zu schaffen. Sie treffen sich in Istanbul, die Russen und die Ukrainer. Ich glaube, von den Russen kommt wieder nur das Gleiche. Sie nehmen das mit dem Frieden nicht ernst. Aber ich habe auf meiner Reise in die Ukraine erfahren, dass Russland 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammenzieht, um im Frühjahr oder Herbst eine neue Offensive zu starten. Ich war nun in Frankreich und ich bin heute hier in Deutschland. Ich begrüße Deutschlands Entscheidung, 5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, um die NATO zu stärken. Die Ukraine erhält von beiden Regierungen starke Unterstützung und wir werden die europäischen Sanktionen mit den amerikanischen koordinieren. Ich werde Präsident Trump über meine Reise informieren und ich hoffe, Sie werden den Ölpreisdeckel weiterhin senken. Der Preis wird runtergehen als Bestrafung für Putin. Und Europa wird beginnen, China als bösen Spieler zu sehen und China für die Unterstützung von Putin zu bestrafen. Wenn wir das tun, können wir, so glaube ich, die besten Chancen haben, Putin an den Gesprächstisch zu bekommen.
Kann Präsident Zelensky sich also der dauerhaften Unterstützung der USA für die Ukraine sicher sein?
Ja, wir haben ein wirtschaftliches Interesse. Wir haben den Rohstoffvertrag mit der Ukraine, der uns Zugang zu kritischen Mineralien gibt und eine andere Quelle als China eröffnet. Das könnten Billionen Dollar an Investitionen sein. Also ist das ein schützenswertes wirtschaftliches Interesse. Es ist auch in unserem Interesse, weiterhin Waffen an die Ukraine zu verkaufen. Europa kann ihnen beim Kaufen helfen, aber es ist ein guter Markt für amerikanische Waffen in der Ukraine. Und ich glaube fest, wenn der Krieg in der Ukraine schlecht endet, mit einer Belohnung für Putins Aggression, dann verkaufen wir die Ukraine, dann kommt als nächstes Taiwan. Der Iran wird schwieriger zu handhaben und die Welt steht in Flammen. Schlimmer als mit Afghanistan. Die andere Seite ist aber ebenso wichtig. Wenn wir einen ehrenvollen und gerechten Frieden schaffen, dann wird die Welt wieder zurechtgerückt. Ja, wir werden die Ukraine weiterhin unterstützen, denn das ist in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, genau wie für unsere europäischen Verbündeten. Ich war noch nie so stolz auf unsere Beziehungen wie jetzt. Deutschland, Frankreich, alle großen Spieler in Europa sind entschlossen aufgestanden, sind standhafte Unterstützer der Ukraine, steigern ihre militärischen Fähigkeiten. Putin hat uns näher zusammengebracht als jeder andere in der jüngeren Geschichte. Hut ab vor Deutschland, Hut ab vor Europa.
Sagt Lindsey Graham, republikanischer Senator, in den ARD-Tagesthemen am Abend, 3.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die neue Bundesregierung war kaum im Amt, da preschte Innenminister Dobrindt schon mit seiner ersten Amtshandlung vor. Ein schärferes Vorgehen gegen Migranten an den deutschen Grenzen. So wie im Wahlkampf angekündigt. Aber nun gibt's eine erste juristische Niederlage für Dobrindt. Denn die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist nach einer Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts rechtswidrig. Ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens dürfen sie nicht abgewiesen werden, entschied das Gericht. Antragsteller waren drei Somalier. Hans-Joachim Viehweger mit Reaktionen auf dieses Urteil.
Unterschiedlicher könnten die Reaktionen kaum ausfallen. Während Oppositionspolitiker die Zurückweisungen von Asylsuchenden generell als gescheitert ansehen, sprechen Unionspolitiker von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Innenminister Alexander Dobrindt betonte in seiner Stellungnahme, dass die betroffenen Somalier bei ihren ersten Versuchen, illegal von Polen nach Deutschland einzureisen, zunächst keinen Asylantrag gestellt hätten. Das sei erst beim dritten Versuch geschehen, so der CSU-Politiker.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Deutlich zurückhaltender äußerte sich der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler. Man werde nach der Gerichtsentscheidung mit Minister Dobrindt sprechen, wie die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags umgesetzt werden könnten. Die Anweisungen von Ministerium und Bundespolizei müssten zweifelsfrei mit Europarecht, deutschem Recht und dem Anspruch, Schutzsuchenden zu helfen, vereinbar sein. Für die Grünen ist die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Zurückweisungen mit der Berliner Entscheidung bereits geklärt. Sie sehen sich in ihrer kritischen Haltung bestätigt, so Parteichef Felix Banaschak.
Das ist Rechtsbruch. Das ist angekündigter Rechtsbruch und wir haben Recht behalten. Diese Entscheidung, diese Gerichtsentscheidung macht deutlich, Friedrich Merz kann die Gesetze, die wir haben, blöd finden, aber er hat sich dran zu halten und er hat sich entschieden, das nicht zu tun.
Noch weiter geht Clara Bünger von der Linken.
Also für mich ist ganz klar, dass der Innenminister ein Minister des Rechtsbruchs ist und er sollte von seinem Posten zurücktreten.
Die Organisation Pro Asyl, die die somalischen Kläger rechtlich unterstützt hat, sieht die Beschlüsse des Gerichts als großen, vielleicht sogar wegweisenden Erfolg. Geschäftsführer Karl Kopp fordert als Konsequenz, dass die Zurückweisungen von Schutzsuchenden an den Grenzen sofort gestoppt werden.
Dobrindt muss zurückkehren zu Recht und Gesetz. Er darf nicht mehr europarechtswidrig agieren. Die nationalen Alleingänge müssen enden und wir müssen zurück zu Recht und Rechtsstaatlichkeit.
Doch nach den Worten von Innenminister Dobrindt ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass die konkrete Anweisung zu den Zurückweisungen an den Grenzen aufgehoben wird. Das könnte die Bundespolizisten, die an den Grenzen im Einsatz sind, in schwierige Situationen bringen, fürchtet Andreas Roskopf, der Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei bei der Gewerkschaft der Polizei.
Das heißt, bei vergleichbaren Fällen ist jetzt eben diese Unsicherheit durch die Kollegen da. Und von dem her brauchen wir jetzt klare rechtliche Aufklärung, damit die Polizisten und Polizistinnen, unsere Kolleginnen und Kollegen, sauber arbeiten können. Denn in letzter Konsequenz sind sie für ihr Handeln auch verantwortlich.
Das zeigt, auch wenn die konkrete Entscheidung zunächst einmal für die drei klagenden Somalier gilt, die Auswirkungen könnten deutlich weitreichender sein.
Polen hat gewählt und ein neues Staatsoberhaupt, Karol Nawrocki. Der Kandidat der rechtsnationalistischen PiS konnte rund 51% der Wählerstimmen auf sich vereinen und vor allem im Osten des Landes punkten. An der deutsch-polnischen Grenze hatte sich meist der proeuropäische Bewerber Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Entsprechend enttäuscht sind dort viele Wählerinnen und Wähler, die Maximilian Devantier direkt hinter der Grenze gesprochen hat.
In Swobice ist alles wie zuletzt. Auf der Brücke nach Frankfurt staut es sich mal wieder. Langsam schleichen die Autos über den heißen Asphalt. Ein paar Jugendliche sind auf den Straßen unterwegs. An einigen Fassaden hängen noch die Plakate der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Karol Nawrocki und Rafał Trzaskowski sind dort zu sehen. Vor wenigen Stunden wurde das Endergebnis veröffentlicht. Nawrocki wird neuer Präsident.
Ich bin einfach nur enttäuscht von den jungen Leuten, die so gewählt haben. Das ist alles. Mehr habe ich einfach nicht zu sagen. Ich bin enttäuscht von den jungen Wählern und von denjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind.
Sagt Nikola Jakubowska, eine junge Frau, die mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Für Kacper Ušakjević gab es hingegen keinen annehmbaren Kandidaten.
Zwei Parteien, die seit 20 Jahren in Polen regieren, ohne dass sich etwas ändert. Das ist nicht meine Partei, das ist nicht mein Kandidat. Also bleibt alles, wie es ist, meiner Meinung nach.
Auch Aleksandra Kachnik findet drastische Worte.
Ich bin nicht begeistert vom Ergebnis und traurig, dass die Wahl so verlaufen ist. Wir werden uns in den kommenden 5 Jahren für unseren Präsidenten schämen müssen. Er hat ja auch einiges auf dem Kerbholz.
Bei vielen Menschen löste unsere Interviewanfrage Kopfschütteln aus. Sie wollten nicht über das Thema sprechen. Und auch einen echten Nawrocki-Fan, der vors Mikrofon treten wollte, konnten wir in Swobice nicht finden. Allerdings kam Nawrocki in der Grenzregion auch weniger gut an und holte lediglich rund 42% der Stimmen. Beim Thema Auswirkungen auf die Grenzregion gaben sich die Vertreter aus der Doppelstadt optimistisch.
Ich glaube, das wird keine Auswirkungen haben auf das, was wir machen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir in der Grenzregion zusammenarbeiten. Denn wir haben über viele Jahre sehr viel erreicht im Kulturbereich.
Sagt Piotr Tamborski, Direktor des Kulturzentrums SMOK in Swobice. Auch Tomasz Pilarski vom Frankfurter Stadtmarketing bleibt gelassen.
Ich glaube, dass unsere Städte unabhängig von der großen Politik weiter zusammenwachsen werden. Ich bin hier geboren worden in dieser Doppelstadt. Ich lebe hier seit fast 50 Jahren. Wir hatten schon viele Krisen erlebt.
Und Klaus Junghans, Bürgermeister von Frankfurt, betont den europäischen Gedanken.
Wir müssen schauen, wie sich jetzt die großpolitische Wetterlage in Polen entwickeln wird. Für uns hier in der Grenzregion ist eindeutig, unsere Zusammenarbeit ist stark, die wird auch weiter stark sein. Und ich glaube, wir haben da auch mit unseren polnischen Nachbarn in Swobice enge Partner an unserer Seite. Die europäische Doppelstadt ist weiter die europäische Doppelstadt.
Polen nach der Wahl. Maximilian Devantier war in der Grenzregion unterwegs.
Der Stichtag.
In den 1960er Jahren gehörte er zu den größten Kassenmagneten in Hollywood. In mehr als 150 Kinofilmen ist er aufgetreten und weltberühmt gemacht hat ihn seine Rolle in Manche mögen's heiß. Es geht um Tony Curtis. Heute vor 100 Jahren wurde der Schauspieler geboren. Lutz Hanka erinnert an ihn.
Die erste Rolle ist so winzig, da taucht sein Name nicht mal im Abspann auf. Aber es kommt bergeweise Fanpost. Wer ist dieser absurd gut aussehende junge Mann, der so verführerisch mit Yvonne de Carlo über die Leinwand tanzt?
Mein erster Job in Hollywood war, Touristen durch die Universal Studios zu kutschieren. Und nur weil so viele Mädchen hinter mir her waren, durfte ich da als Schauspieler anfangen. Für $60 die Woche.
Tony Curtis wird zum Zugpferd der Universal Studios. Typ Verführer, smart, cool, elegant. Aber er kann auch fiese Rollen. 1957 glänzt er als zynischer Presseagent in Sweet Smell of Success.
I don't want tips from the kitty. I'm in the big game with the big players. From now on, the best of everything is good enough for me.
Und wird ein Jahr später an der Seite von Sidney Poitier im Ausbrecherdrama Flucht in Ketten für einen Oscar nominiert.
Even them swamp animals.
Even that weasel.
You calling me a weasel?
No, I'm calling you a white man.
Den Oscar bekommt Tony Curtis zwar nicht, dafür einen Anruf von Starregisseur Billy Wilder, ob er nicht Lust habe, in seinem nächsten Film mitzumachen, einer wirklich haarsträubenden Geschichte.
Hello, Mr. Polyakov. I understand you're looking for a couple of girl musicians.
Mhm. Zwei arbeitslose Musiker fliehen in Frauenfummel mit einer Damen-Jazz-Kapelle vor der Chicagoer Mafia nach Florida.
I'm the bass fiddle, just call me Daphne.
Hi.
My name is Josephine. Sad.
Yeah.
Manche mögen's heiß, eine Jahrhundertkomödie und ein Glücksfall für Tony Curtis, denn er spielt einen tollpatschigen Millionär, der sich von Marilyn Monroe bezirzen lässt.
That's my hobby.
You collect shells?
Yes, so did my father and my grandfather. You might say we had a passion for shells. That's why we named the oil company after it.
Shell oil?
Please, no names.
Da klingt er ganz wie sein großes Vorbild Cary Grant, mit dem er kurze Zeit später in einem pinkfarbenen U-Boot in See sticht. In Blake Edwards umwerfender Kriegspersiflage Unternehmen Petticoats.
If you didn't travel in pairs, you just didn't travel. Why don't you make out your shopping list, sir, and I'll see what's left at the market.
Now, you're not a volunteering type. What's your angle?
Well, let's just say I'm an optimist.
Als ein Stern sinkt und die guten Rollen ausbleiben, erfindet sich Tony Curtis nochmal neu und wird Anfang der 70er Jahre an der Seite von Roger Moore zum bestbezahlten Fernsehstar der Welt.
Ich bin Danny Wilde, habe meine eigenen wilden Probleme in London und nach einem gepflegten Lunch, den du jetzt bezahlen wirst, mache ich hier den großen Hoppelmann, miet mir eine Maschine und wenn es keine gibt, greife ich auf meine eigenen
Zweifel. Bist du jetzt fertig?
Aber nur mit den Nerven.
Die ZDF-Serie Die Zwei hat bis heute Kultstatus, vor allem wegen der schnoddrigen Blödeleien seiner Synchronstimme, Rainer Brandt. Im wahren Leben des Arbeiterjungen aus der Bronx ist wenig Platz für Leichtigkeit. Jugendgewalt, Antisemitismus, die Schläge seiner schizophrenen Mutter, Alkohol, Drogen, mehrere gescheiterte Ehen und das Gefühl, wie er sagt, als Vater versagt zu haben. Im Alter wird die bildende Kunst sein therapeutischer Ausgleich. Er malt, baut Collagekästen und schafft es mit seinen Timeboxes sogar ins Museum of Modern Art in New York. Tony Curtis stirbt 2010 im Alter von 85 Jahren. Geboren wurde der letzte Lebemann des alten Hollywood am 3. Juni 1925, heute vor 100 Jahren.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christian Hake. Tennisprofi Alexander Zverev ist ganz entspannt ins Viertelfinale der French Open eingezogen. Nach nur 51 Minuten und anderthalb Sätzen musste sein Gegner verletzungsbedingt aufgeben. In der Runde der letzten acht wartet jetzt aber kein geringerer als Novak Djokovic, der sein Achtelfinale ebenfalls ohne große Mühe gewinnen konnte. Übrigens sein 100. Sieg bei den French Open überhaupt. Guido Ringel ist für uns in Paris. Guido, kann Zverev Djokovic denn überhaupt schlagen?
Also ich würde sagen, ja, das kann er. Das hat er auch schon hier und da geschafft in der Vergangenheit. Und Djokovic ist natürlich noch immer der erfolgreichste Spieler der Geschichte und trotz seiner 38 Jahre einer der besten. Aber die Saison ist für den Superstar nicht so rund gelaufen, auch auf Sand nicht, dem Belag, der hier also auch in Paris gespielt wird. Er ist ein bisschen abgesackt in der Weltrangliste, aber bei einem Grand-Slam-Turnier ist er natürlich immer ernst zu nehmen, sehr ernst. Da entwickelt der so ehrgeizige Serbe nochmal extra Kräfte und gehört mit Sicherheit zu den Titelkandidaten. Er hat hier bei den French Open ja auch schon dreimal gewonnen. Der findet sich also hier zurecht auf diesem anstrengenden Sand im Stade Roland-Garros. Also Zverev muss an seine Grenzen gehen und einen sehr guten Tag erwischen. Aber er hat ja Kraft gespart durch den Kurzeinsatz im Achtelfinale, durch die Aufgabe seines Gegners. Also Zverev in Topform bei seinem, wie er sagt, Lieblingsturnier kann einen nicht mehr so unwiderstehlichen Djokovic durchaus packen, ja.
Das Viertelfinale ist dann am Mittwoch und für seinen freien Tag hat Zverev ganz klare Pläne.
Ich habe meine Routinen, oder was heißt meine Routinen? Ich habe meinen besten Freund hier, Marcelo, und dann spielen wir halt eine Runde mehr Mario Kart. Das ist halt bei uns so zur Routine geworden. Also ich bin nicht jemand, der viel rausgeht. Ich bin nicht jemand, der viel in der Stadt ist. Ich bin mehr in meinem Zimmer mit meinen eigenen Leuten. Und wie schon gesagt, dann spiele halt eine Runde mehr Mario Kart und gehe halt etwas früher ins Bett. Also das ist für mich kein Problem mehr.
Die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, hatte in seinem Achtelfinale gegen Andrei Rublev auch keine Probleme und steht nach seinem Sieg ebenfalls im Viertelfinale. Während bei den Fußballnationalmannschaften alles im Zeichen der Nations League steht, die Frauen spielen ja in Wien ihr letztes Gruppenspiel gegen Österreich und die Männer dann am Mittwoch ihr Halbfinale in München gegen Portugal, wird in der Bundesliga fleißig an den Kadern für die kommende Saison gearbeitet. Werder Bremen zum Beispiel hat jetzt den neuen Trainer Horst Steffen offiziell vorgestellt. Heiko Neugebauer war dabei und erklärt uns, was Steffen für ein Typ ist, wofür er steht und was er mit Werder vorhat.
Horst Steffen ist vierfacher Vater und vierfacher Großvater. Der 56-Jährige bezeichnet sich selbst als ausgeprägten Familienmenschen. Und diese familiären Werte sind es auch, die Steffen nun bei Werder implementieren möchte und die ihn vermeintlich auch so gut zu diesem Verein passen lassen.
Es geht im Miteinander um Verbindung, dass klar ist, dass wir verbunden sind als Spieler, als Trainerteam mit den Spielern und dann am liebsten eben mit allen beteiligten Fans und so weiter. Das klar ist, hey, das ist, die wollen alle mitnehmen. Das ist das Ziel, was wir angehen oder was ich gerne erreichen möchte, dass wirklich alle nachher sagen, hey, wow, das ist Werder und das ist ein Verein.
Offensiven Fußball möchte er spielen lassen, viel Ballbesitz haben, hohes Pressing auf den Platz bringen. Für ein dreckiges 1:0 stehe er nicht. Mit seinem letzten Verein, der SV Elversberg, wurde er genau dafür hochgelobt, führte den Verein von der Regionalliga bis fast in die Bundesliga. Erst in der Relegation scheiterten die Saarländer an Heidenheim. Steffen wird darüber hinaus ein besonderes Händchen für junge Talente nachgesagt. Wer das Kontakt entstand dann auch zur Zeit der Leihe von Nick Woltemade nach Elversberg vor 2 Jahren. Für Steffen geht es jetzt erst einmal darum, sich einen Eindruck seines neuen Arbeitgebers zu verschaffen. Trotzdem hofft er darauf, irgendwann in nächster Zeit zumindest noch eine Woche Urlaub irgendwie unterbringen zu können.
Ein bisschen Zeit hat er ja noch. Die Vorbereitung auf dem Platz startet bei Werder Bremen erst am 5. Juli.
Christian Hake mit dem Neuesten vom Sport. Viele Konflikte bestimmen die Nachrichtenlage seit einigen Jahren in der Ukraine, im Nahen Osten. Weniger beachtet dabei der Konflikt im Ostkongo. Im April haben sich die Rebellen und die Zentralregierung darauf geeinigt, die Kämpfe einzustellen. Aber wie geht's weiter? Darauf schauen wir gleich ausführlich auf die Situation in Ostkongo nach den Nachrichten.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die Union will trotz einer Gerichtsentscheidung weiter Asylsuchende an der deutschen Grenze abweisen. Innenminister Dobrindt sagte am Abend in Berlin, es gebe keinen Grund, wegen dieser Einzelfallentscheidung etwas an der aktuellen Praxis zu verändern. Auch Kanzleramtschef Frei verteidigte die Zurückweisungen. Man habe versprochen, eine Wende in der Migrationspolitik zu erreichen, sagte der CDU-Politiker bei RTL Direkt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte gestern in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet rechtswidrig ist. Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Birgit Bröcheler.
Der Sieg von Rechtsnationalist Nawrocki, der die Stichwahl um das Präsidentenamt mit 50,9% gewonnen hatte, bringt die Tusk-Regierung in Nöte. Das Mitte-Links-Bündnis verfügt im Parlament nicht über genügend Stimmen, um ein Veto des Präsidenten gegen Gesetzesvorhaben zu überstimmen. Tusk befürchtet, dass seine Koalition daran zerbrechen könnte und er seine proeuropäische Politik nicht fortsetzen kann. Sollte aber seine Regierung die Vertrauensabstimmung überstehen, so würde dies zeigen, dass sie immer noch einen Auftrag zum Regieren hat.
Nach Monaten der politischen Krise wählt Südkorea einen neuen Präsidenten. Das frühere Staatsoberhaupt Yoon war nach seiner umstrittenen Ausrufung des Kriegsrechts per Gerichtsentscheid abgesetzt worden. Aus Seoul Thorsten Ifland.
Alle Umfragen deuten darauf hin, dass Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei das Rennen macht. Der linksliberale Kandidat liegt etwa 10% vor dem konservativen Bewerber Kim Moon-soo von der PPP. Die Südkoreaner wählen nicht nur ein neues Staatsoberhaupt, sondern geben auch ihr Urteil über das chaotische vergangene halbe Jahr ab. Der abgesetzte Präsident Yoon hatte im Dezember im Zuge eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht verhängt. Es kam zu massiven Protesten. Im April wurde Yoon schließlich seines Amtes enthoben.
In Oberbayern ist ein Mann an einer Infektion mit dem seltenen Borna-Virus gestorben. Ein weiterer an dem Virus erkrankter Mann werde derzeit behandelt, teilte das zuständige Landratsamt mit. Beide Männer kommen demnach aus dem Stadtgebiet von Pfaffenhofen. Wie sie sich mit dem Virus infizieren konnten, versucht das Gesundheitsamt derzeit zu klären. Das Borna-Virus kommt in der Feldspitzmaus vor. Die Tiere scheiden das Virus in Urinkot und Speichel aus. Das Wetter in Deutschland, am Tage im Norden heiter und trocken, im Süden zeitweise Schauer und zum Teil kräftige Gewitter, Höchstwerte 19 bis 26 Grad und am Mittwoch teils heiter, teils Schauer und Gewitter bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Gefahreninformation für den Rems-Murr-Kreis. Durch einen Großbrand einer Lagerhalle kommt es in Backnang zu einer starken Rauchentwicklung. Schließen Sie hier bitte Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Die A61 Koblenz Richtung Mönchengladbach ist zwischen Rheinbach und Swisttal wegen einer Lkw-Bergung voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. und Berlin. Die A113 ist zwischen Schönefeld Nord und Spätstraße wegen Wartungsarbeiten bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Gute Fahrt wünsche ich Ihnen.
Die ARD Infonacht.
Und ich bin Hendrik Lückhoff. Hallo. Mehr als 10 Jahre lang wurde im Osten Kongos gekämpft. Die Rebellengruppe M23 ging militärisch gegen die Zentralregierung vor. Anfang des Jahres eroberten die Rebellen Goma, die wichtigste Stadt in Ostkongo. Beide Seiten haben sich nun im April darauf geeinigt, die Kämpfe einzustellen und auf einen Frieden hinzuarbeiten. Doch während die Vermittlungen noch laufen, etablieren sich die Rebellen als neue Macht im Land. Zur Situation in Ostkongo jetzt ein Feature von Antje Diekans.
Der Bootssteg in Goma ist belebt. Die Millionenstadt im Ostkongo grenzt direkt an den Kivusee. Mit Booten werden jeden Tag Waren gebracht. Große Bananenstauden, Säcke mit Getreide. Noch vor einigen Wochen versuchten viele Menschen, sich über den See in Richtung der Nachbarprovinz in Sicherheit zu bringen. Die M23-Miliz hatte Goma eingenommen. Zehntausende flüchteten, viele wurden getötet. Die Situation im Ostkongo, wo mehr als 100 Milizen aktiv sind und wo es immer wieder Kämpfe gibt, eskalierte. Ein Konflikt, in dem es auch um die wertvollen Rohstoffe in der Region geht. Schätzungsweise 80% der weltweiten Coltanvorkommen liegen hier. Das Erz steckt in Smartphones, Computern und Elektroautos. Die Kontrolle über einen großen Teil der Minen und über die Provinzen im Osten hat jetzt die Miliz. Die M23 will eine neue Ordnung etablieren. Vor dem Regierungsgebäude in Goma wartet an diesem Tag eine kleine Gruppe Journalisten. Ein Mann im schicken grauen Anzug mit dunkelblauem Hemd und passender Krawatte kommt heraus. Willy Mansi sieht nicht wie ein typischer Milizionär aus. Aber er ist von der M23-Miliz zum Vizegouverneur der Provinz Nord-Kivu ernannt worden und hat an diesem Tag eine besondere Mission. Er gibt Autos zurück, die zuvor von der Miliz beschlagnahmt wurden. PR in eigener Sache. When we arrived,
we took those vehicles. Als wir hier ankamen, haben wir die Fahrzeuge in Besitz genommen. Aber jetzt, wo das Chaos vorbei ist, müssen wir sie wieder abgeben. Denn es muss alles seine Ordnung haben. Because we need order.
Die Autos sind in diesem Fall zwei moderne Geländewagen mit Ladefläche. Marktwert um die 150.000 Euro pro Wagen. Sie gehören der Universität in Goma, die sie jetzt zurückbekommt. Willy Mansi hält eine kleine Ansprache darüber, dass die M23 alles besser machen will als die bisherige Regierung.
Wir arbeiten für die Bevölkerung. Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Leben haben als vorher. Und sie sind jetzt glücklich.
Die letzte Bemerkung sagt er mit einer Geste zu den beiden Professoren, die für die Universität die Wagen in Empfang nehmen. Beide ringen sich ein verkrampftes Lächeln ab. Die Menschen in Goma haben Anfang des Jahres heftige Kämpfe erlebt. Die M23 eroberte die Stadt mit Gewalt. Die kongolesische Armee gab sich der Miliz geschlagen. Es gab Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Plünderungen. Doch jetzt will die M23 ihr Gesicht ändern. Sie setzt smarte Anzugträger wie Willy Mansi auf wichtige Posten. Der 39-Jährige hat nach eigenen Angaben selbst eine Vergangenheit als Flüchtling. Als Kind sei er aus Goma vertrieben worden. Auch damals gab es in der Region schon Auseinandersetzungen. Nach Stationen in verschiedenen Lagern landete er schließlich durch Vermittlung des UN-Flüchtlingshilfswerks in Kanada. Für die M23 kam er jetzt zurück. Er stellt die Miliz als Befreier für die Menschen im Ostkongo dar.
We are restoring things one by one. We are not going back.
Wir bauen alles nach und nach wieder auf. Wir ziehen nicht wieder ab. Das wird niemals passieren. Unsere Flüchtlinge weltweit werden zurückkommen und wir werden den Frieden in der Region wiederherstellen.
Was nicht in das Bild der M23 passt, muss weichen. So auch ein Flüchtlingslager am Stadtrand von Goma. Eine Tour durch das frühere Camp ist wie eine Fahrt über Ackerboden. Eine Hütte aus Wellblech mit einem Aufdruck von Ärzte ohne Grenzen steht wackelig am Rand. Sonst ist fast nichts übrig geblieben. Tausende Menschen aus den Dörfern in der Region hatten hier bis vor wenigen Wochen Zuflucht gesucht. auch vor der M23. Als die Miliz ankam, zwang sie alle, in ihre Dörfer zurückzukehren, egal ob ihnen dort noch etwas geblieben war. Anna Safi ist eine dieser Rückkehrerinnen. Die Anfang 60-Jährige lebt mit einigen Enkelkindern wieder in ihrem Dorf, wo ihr Haus zerstört ist. Alles ist niedergebrannt. Mit ein paar Holzlatten und Planen, die sie aus dem Flüchtlingslager retten konnten, hat sich die Familie eine Unterkunft gebaut. Anna Safi versucht, mit dürren Zweigen ein Feuer anzuzünden. Für einige Tage habe sie Widerstand geleistet, erzählt sie. Sie wollte im Camp bleiben. Aber die M23 habe ihr keine Wahl gelassen. Jetzt im Dorf kann sie nicht auf Unterstützung von Hilfsorganisationen hoffen.
Wir überleben durch Betteln. Wenn andere sehen, dass die Kinder hungern, geben sie uns etwas ab.
Die Familie ist zerrissen. Ihr Mann ertrank bei einer Bootsfahrt über den See, als er Essen besorgen wollte. Einer ihrer Söhne, noch keine 20 Jahre alt, wurde von der Miliz verschleppt.
Ich weiß nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt. Es ist jetzt fast anderthalb Monate her.
Die M23 braucht neue Kämpfer, denn der Eroberungszug der Miliz ist nicht vorbei. Von den beiden Provinzen, die sie im Ostkongo eingenommen hat, zieht sie weiter. In Gebiete, in denen es viele Minen gibt. Die größte Coltan-Mine ist in Rubaya, etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt Goma entfernt. Es ist eine hügelige Landschaft, zerklüftet von der Bergwerksarbeit. Überall sind die Abbruchkanten zu sehen. Männer arbeiten hier mit Spitzhacken und Schaufeln, andere tragen schwere Säcke. Die M23 kontrolliert Rubaya schon seit mehr als einem Jahr. Den Vereinten Nationen zufolge werden 15% des weltweiten Coltanbedarfs aus dieser Mine gedeckt. Die Experten schätzen, dass die Miliz jeden Monat etwa $800.000 aus der Mine einnimmt. Manche halten diese Zahlen noch für zu niedrig. Der Rohstoff ist begehrt. Weltweit wird er unter anderem für die Produktion von Handys und Spielekonsolen gebraucht. Die Mine als Journalistin zu besuchen ist schwierig geworden. Die M23 vergibt inzwischen die offiziellen Akkreditierungen, also die Zulassung für Reporterinnen und Reporter im Osten des Kongo. Ohne Einwilligung der Miliz soll niemand reisen. Unabhängige Berichterstattung ist aber selbst mit den nötigen Papieren schwierig, weil meist eine Art Aufpasser mitgeschickt wird. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Rubaya-Mine kürzlich trotzdem noch besuchen. Von einem Arbeiter ließ sie sich seinen Alltag beschreiben.
Ich habe 2019 in der Mine angefangen, als ich noch sehr jung war. Heute müssen wir erst Terrassen graben. Dann steigen wir in die Minen hinunter, um die Mineralien raufzuholen.
Die Männer verdienen umgerechnet ein paar Dollar am Tag. Reich werden durch das Coltan die Händler. Der junge Arbeiter zeigt sich im Interview trotzdem zufrieden. Er wolle nur in relativer Sicherheit leben, sagt er. Und das sei unter der Miliz einfacher geworden.
Seit die M23 die Kontrolle über Rubaya übernommen hat, leben wir wieder in Frieden. Früher war es gefährlich, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Die Soldaten konnten uns alles wieder abnehmen. Aber jetzt, unter der M23, kann ich unbesorgt mit solchen Dingen herumlaufen, ohne mir Sorgen zu machen.
Wie unabhängig oder auch repräsentativ solche Aussagen sind, lässt sich schwer abschätzen. Die Miliz achtet genau darauf, wer Interviews gibt und was darin gesagt wird. Ein besonders heikler Punkt ist immer die Beteiligung Ruandas am Konflikt im Ostkongo. Berichten der Vereinten Nationen zufolge unterstützt das Nachbarland die M23. Mehrere tausend ruandische Soldaten kämpfen demnach zusammen mit den Milizionären. Ruandas Präsident Paul Kagame antwortet auf Fragen zu diesem Thema ausweichend, wie auch Anfang des Jahres wieder während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali.
Es geht doch gar nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht. Es geht darum, welche Probleme diese Gruppierung überhaupt sieht. Diese Frage hätten Sie stellen sollen. Was steckt überhaupt hinter der M23? Warum existiert diese Miliz?
Why do they exist?
Kagame hebt darauf ab, dass die M23 aus Tutsi besteht. Auch er selbst ist Tutsi und gehört damit zu der Volksgruppe, die beim Völkermord in Ruanda 1994 von Hutu verfolgt wurde. Innerhalb weniger Wochen wurden etwa 800.000 Menschen getötet. Viele der Täter tauchten später im benachbarten Kongo unter. Einige bildeten neue Milizen. Ruandas Regierung sagt, diese Gruppierungen seien eine andauernde Bedrohung. Für die Tutsi im Osten des Kongo, aber auch für Ruanda selbst, denn die Hutu könnten über die Grenze angreifen. Die M23 wäre nach dieser Lesart eine Art Selbstverteidigungsgruppe. Doch viele Experten zweifeln solche Argumente an. Paul Simon Handy von der Forschungseinrichtung Institute for Security Studies sagt, dass es vor allem um die Ausbeutung der Rohstoffe geht und dass nicht nur Ruanda von der Situation im Ostkongo profitiert.
Es ist eine regionale Auseinandersetzung. Die Rohstoffe werden nicht nur geplündert und über Ruanda verkauft, sondern auch über andere Routen. Es gibt Hinweise, dass die Exporte auch über Uganda, Burundi oder Tansania laufen. Es ist also etwas, was die ganze Region mit einbezieht.
Alle wollen am Reichtum des Kongo teilhaben. Das macht den Konflikt besonders gefährlich, weil auch Kämpfer aus diesen Ländern mitmischen. Es gibt Zahlen, die nahelegen, dass Ruanda bereits viel durch die Rohstoffe aus dem Kongo einnimmt. Das Land, das selbst nicht über große Reserven von Coltan und anderen Bodenschätzen verfügt, hat seine Exporte in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Kongos Präsident Felix Tshisekedi forderte die internationale Gemeinschaft darum auf, den Handel mit Ruanda zu beenden. Generell fühlt er sich vom Rest der Welt im Stich gelassen, wie er bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klagte.
Wenn mein Land sehr offensichtlich angegriffen wird und das den Großteil der Welt nicht interessiert, stellt das unsere internationalen Gesetze in Frage. Wie kann die Integrität eines Staates so verletzt und wie können seine Einwohner massakriert werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden?
Eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen, die zeitweise die größte weltweit war, hat im Ostkongo in mehr als 25 Jahren keinen Frieden gebracht. Tshisekedi versucht nun, seine Ressourcen einzusetzen, um im Konflikt die Oberhand zu gewinnen. Die kongolesische Regierung schlug in einem Brief an US-Außenminister Marco Rubio vor, dass US-Firmen Zugang zu Minen bekommen. Im Gegenzug sollen die USA militärisch unterstützen. Die kongolesische Armee solle von den USA ausgebildet und ausgestattet werden, heißt es in dem Brief. Der Afrika-Berater der US-Regierung, Massad Boulos, bestätigte, dass ein solches Abkommen in der Prüfung sei. Die USA wollten sich auch für Frieden in der Region einsetzen.
And I can affirm that the United States also remains committed to this effort.
Ich kann bestätigen und versichern, dass die Vereinigten Staaten dafür Anstrengungen unternehmen. Wir sind bereit, ein Ende des Konflikts zu ermöglichen. Natürlich ein friedliches Ende des Konflikts. Ein Ende, das es den Ländern erlaubt, ihre Grenzen zu sichern und das die Grundlage für eine aufstrebende Wirtschaft in der Region legt.
For a thriving regional economy.
Auch andere Länder sind in Friedensverhandlungen involviert. Mehrere Treffen fanden in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt. Doch an der Lage im Ostkongo hat sich dadurch bisher noch nichts geändert. Ein Mann, der mit am Verhandlungstisch sitzen müsste, ist Corneille Nangaa. Der frühere Chef der kongolesischen Wahlkommission ist jetzt Anführer der Alliance Fleuve Congo, einem Bündnis von Milizen, zu dem auch die M23 gehört. Er führt diese Allianz von einem schicken Büro aus. Einst war er mit ausschlaggebend dafür, dass Kongos Präsident Felix Tshisekedi nach seinem umstrittenen ersten Wahlsieg an die Macht gekommen ist. Inzwischen ist er auf Konfrontationskurs zur Regierung. Mehrfach hat er schon angekündigt, bis in Kongos Hauptstadt Kinshasa ziehen zu wollen und den Präsidenten zu stürzen. Frieden werde es ohne seine Zustimmung nicht geben, macht er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutlich.
Man hat einen Preis für unsere Festnahme ausgesetzt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir werden kämpfen, bis wir unsere Sache durchgesetzt haben. Was währenddessen in Doha passiert, betrifft uns nicht und wird die Probleme nicht lösen.
Der Anführer will auch dafür sorgen, dass die Kassen der Alliance Fleuve Congo voll sind. Er hat Steuern eingeführt. 15% der Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft gehen direkt an die Milizen. Aber auch die kleinen Händler und Handwerker müssen etwas abgeben.
Wir sind dabei, einen Mechanismus einzuführen. Aber bis jetzt läuft das alles noch manuell. Die Steuern werden direkt bar bezahlt. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Fest steht, Kongos Regierung hat im Osten des Landes kaum noch etwas zu sagen. Die Bevölkerung muss sich langfristig auf die neuen Machthaber einstellen. In der Provinzhauptstadt Goma läuft auf den ersten Blick wieder alles wie vor den Kämpfen vor einigen Wochen. Der Verkehr ist so chaotisch wie sonst auch und die Läden haben geöffnet. Auf dem Markt stapeln Frauen Stoffballen. Das Angebot ist groß. Kundinnen oder Kunden sind aber nicht zu sehen. Eine Stoffverkäuferin erzählt, dass sie im Moment viel zu wenig einnimmt.
Wir haben große Probleme wegen der Steuern. Auch wenn wir nichts verkaufen, müssen wir am Ende des Monats die Nonga-Abgabe zahlen. Es ist sehr schwer für uns, das Geld dafür aufzutreiben.
Auf dem Markt mit Obst und Gemüse direkt am Kivusee ist die Situation nicht viel anders. Die Händler sitzen da mit ihren Waren und warten, ob nicht doch noch jemand Interesse hat. Eine Bananenverkäuferin klagt.
Vorher ging es uns gut, aber jetzt hat sich alles geändert. Wir zahlen viel mehr Steuern. Wenn ich die Bananen über den See transportiere, muss ich mehrmals Gebühren bezahlen. Diese Rebellen verlangen von uns viele Abgaben.
Es bleibe kaum etwas übrig. Eine Frau, die etwas weiter Zitronen anbietet, sieht das ähnlich. Die Geschäfte seien insgesamt schwierig geworden.
Die Banken haben noch nicht wieder geöffnet. Wir versuchen, etwas zu verkaufen, aber es sind nicht mehr so viele Leute in der Stadt, die sich etwas leisten können. Wir machen keinen Gewinn.
Die Milizenallianz hat zwar die Steuern eingeführt, aber die Bevölkerung fragt sich, wofür das Geld eingesetzt wird. Es gibt Ankündigungen, dass Schulen und Straßen gebaut werden sollen. Doch bisher ist von Fortschritt wenig zu sehen. Da soll in der Zwischenzeit schon mal ein Großreinemachen helfen. Es wird aufgeräumt mit allen Mitteln. Samstags ist jetzt Putztag in Goma. Einmal im Monat muss die ganze Bevölkerung zusammenkommen, um Straßen zu fegen und Gräben zu säubern. Genauso läuft das im Nachbarland Ruanda auch. Vizegouverneur Willy Mansi packt heute mit an. Den schicken Anzug hat er gegen eine schwarze Jeans, Poloshirt und Warnweste getauscht. Mit einem Spaten schaufelt er Müll von der Straße.
Bevor wir hier ankamen, war die Stadt dreckig. Dann haben wir beschlossen, dass wir gemeinnützige Arbeit einführen. Wir bringen den Leuten bei, dass sie vor ihren Häusern sauber machen sollen.
Er greift sich einen Reisigbesen und fegt den letzten kleinen Abfall zusammen. Ein Mann, der anpackt. So möchte der Vizegouverneur wahrgenommen werden. Gleichzeitig mit dem Straßenbild in Goma will er auch das Image der Miliz aufpolieren.
So sind wir und wir wollen sicherstellen, dass diese Bewegung nicht als eine Bewegung von Plünderern wahrgenommen wird. Wir sind die neuen Anführer. Wir wollen die Bevölkerung an dem, was wir tun, teilhaben lassen. Und sie können mit ihren Anliegen zu uns kommen. So können wir gemeinsam als Land vorankommen.
Während er das sagt, stehen hinter ihm zwei junge Milizionäre in Tarnuniform, die demonstrativ ihre Gewehre halten. So sichert die M23 jetzt wohl ihre Macht in Goma mit Besen und Waffen.
Zur Situation in Ostkongo war das ein Feature von Antje Diekans.
Standpunkte.
Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtskonservativen Peace-Partei, hat die Stichwahl in Polen gewonnen. Es war ein knapper Sieg, aber ein Sieg mit Folgen. Der EU-Kritiker dürfte dem EU-freundlichen Ministerpräsidenten Donald Tusk das Regieren schwer machen. Tusk will nun im Parlament die Vertrauensfrage stellen, zeitnah, wie er gestern Abend angekündigt hat. In den deutschen Medien wird der Ausgang der Stichwahl auch überwiegend als Schlag ins Kontor für die Mitte-Links-Regierung wahrgenommen. Unser Gastautor heute ist Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er sieht das Wahlergebnis als Teil eines Trends in Europa, weg von der EU hin zum Nationalstaat.
Das Motto ist furchtbar abgegriffen. Doch immerhin leitet es die Nationalhymne ein und passt heute so gut. Noch ist Polen nicht verloren. Gemeint ist, Ruhe bewahren, erstmal abwarten, wie die liberale Regierung und der rechtspopulistische Präsident miteinander klarkommen. Doch die Lehren dieser Wahl sind auch abseits des Warschauer Pakts alarmierend. Erstens, das zwielichtige, skandalgeneigte Vorleben eines Kandidaten ist für große Teile des Wahlvolks kein Makel, sondern eher ein Pluspunkt. Zweitens, der Anti-Establishment-Faktor zieht besonders, sobald eine Anti-Europa-Note hinzukommt. Renationalisierung, Polarisierung, ein anti-elitär kostümiertes irgendwie dagegen, das sind die Megatrends. Das oft beschworene Zusammenrücken der EU im Angesicht der russischen Schandtaten drückt sich partout nicht in Wahlergebnissen aus. Nein, auch Europa ist noch nicht verloren, doch die Zerreißproben werden hart und härter.
Ein Kommentar von Harald Likus von der Braunschweiger Zeitung. Für die Magdeburger Volksstimme kommt das Wahlergebnis nicht von ungefähr.
Viele, vor allem ärmere Polen außerhalb der blühenden Metropolen sind misstrauisch geblieben. Gegenüber den Deutschen, was polnische Politiker, auch Tusk, mit der unseligen Reparationsdebatte fördern. Gegenüber den Ukrainern, denen noch immer die Wolhynien-Massaker aus dem Zweiten Weltkrieg anhängen. Hinzu kommt, dass sich die Polen überfordert fühlen von der mehr als 1 Million Ukrainer in ihrem Land, von denen viele lange vor dem Krieg als Arbeitsmigranten kamen. Die Wut der Bauern über die bisherige Zollfreiheit für ukrainisches Getreide tut ein Übriges.
Im Kommentar des Deutschlandsfunks heißt es, durch den Wahlsieg von Nawrocki stehe auch die Regierung von Ministerpräsident Tusk vor dem Scheitern.
Viel zu selten hat Donald Tusks Koalition Gesetze etwa zur Wirtschaftspolitik erarbeitet und sie dem bisherigen PiS-nahen Amtsinhaber Andrzej Duda auf den Tisch gelegt. Dieser musste also nicht einmal allzu oft von seinem Vetorecht bei Gesetzentwürfen Gebrauch machen, um Tusk das Leben zu erschweren. Dudas Blockadepolitik wird Nawrocki gewiss fortführen. Tragisch ist, dass dadurch große Reformen wie eine Neuaufstellung der von PiS jahrelang politisierten Justiz praktisch ad acta gelegt werden können.
Peter Sawicki im Deutschlandfunk. Das Handelsblatt aus Düsseldorf findet, das seien keine guten Aussichten, weder für Polen noch für die EU.
Die PiS wird die Wahl als Misstrauensvotum gegen den europafreundlichen Premier Tusk inszenieren, den sie als deutschen Agenten verspottet. Und es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es vorzeitige Parlamentswahlen noch vor dem turnusgemäßen Termin in 2 Jahren gibt. Aus europäischer Sicht sind das düstere Perspektiven.
Ähnlich sieht es die Frankfurter Rundschau.
Die Niederlage des regierungsfreundlichen Kandidaten in Polen ist eine Katastrophe für das liberale Europa. Eine schwere Bürde für einen Neustart in den deutsch-polnischen Beziehungen und eine Hiobsbotschaft für die Ukraine. Tusk hatte gehofft, endlich durchregieren zu können. Nun muss er weiter mit einem Präsidenten leben, der mit seinem Vetorecht zentrale Vorhaben der Mitte-Links-Koalition stoppen kann. Für die Regierung ist das Wahlergebnis ein Schlag ins Gesicht. Die Liberalen haben es nicht geschafft, ihre Anhängerinnen und Anhänger in ausreichender Zahl zu mobilisieren.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Constanze Semidey. Und auch nach den Nachrichten gleich ist die Präsidentschaftswahl in Polen nochmal großes Thema bei uns. Wir schauen dann auf die Reaktionen in Deutschland und auch bei der EU. Wie sehen die Reaktionen in Berlin und Brüssel auf die Wahl aus? Darum geht's dann gleich. Vorher, wie gesagt, noch die Nachrichten. Und davor haben wir jetzt noch eine kleine Hörempfehlung für Sie.
Streitkräfte und Strategien.
Jetzt hängt es davon ab, ob Russland einen Waffenstillstand will.
Niemand kann bei der Zerstörung glücklich sein oder wenn unschuldige Kinder sterben.
Militärische Konflikte bringen immer Chaos und Leid.
Die Raketen greifen Ziele mit 10-facher Schallgeschwindigkeit an.
Umso größer die Hoffnung, dass die Waffen ruhen.
Frieden erwächst aus Stärke und da müssen wir geschlossen zusammenstehen.
Bei all den Krisenherden weltweit ist es schwer, den Überblick zu behalten.
Wir sind Stefan Niemann,
Anna Engelke
und Kai Küstner.
Streitkräfte und Strategien. Jederzeit in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Bundesinnenminister Dobrindt hält an der Möglichkeit fest, Asylsuchende an der Grenze zurückzuweisen. Damit reagierte der CSU-Politiker auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Aus der Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Laut gerichtlicher Eilentscheidung ist die Zurückweisung Asylsuchender rechtswidrig. Die Begründung des Innenministeriums für die verschärften Maßnahmen reicht nach Auffassung des Gerichts nicht aus. Bundesinnenminister Dobrindt hat am Abend aber klargemacht, dass an den deutschen Grenzen auch weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden. Aus seiner Sicht gibt es keinen Grund, wegen einer Einzelfallentscheidung die Praxis zu ändern. Der CSU-Politiker kündigte an, eine ausführlichere Begründung vorzulegen. Deutliche Kritik kommt aus der Opposition. Linke und Grüne sprechen von Rechtsbruch.
Polens proeuropäischer Regierungschef Tusk will die Vertrauensfrage stellen. Damit reagiert er auf den Wahlsieg des Rechtsnationalisten Nawrocki bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Er wolle so bald wie möglich eine Abstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung beantragen, kündigte Tusk am Abend im polnischen Fernsehen an. Bei der Stichwahl hatte sich Nawrocki mit 50,9% der Stimmen knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. In Südkorea hat die vorgezogene Neuwahl eines Präsidenten begonnen. Gut 44 Millionen Einwohner können über den Nachfolger des konservativen Politikers Yoon Suk-yeol abstimmen. Der war seines Amtes enthoben worden, nachdem er Anfang Dezember überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und damit eine Staatskrise ausgelöst hatte. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten ein linker und ein konservativer Politiker. Beide vertreten unterschiedliche Ansichten darüber, ob es eine Annäherung zu Nordkorea geben sollte. 18 Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Maddie hat die Polizei in Portugal eine neue Suchaktion gestartet, initiiert von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft. In der Vergangenheit hatte es immer wieder groß angelegte Suchaktionen gegeben, ohne Erfolg. Zu den Einzelheiten Marc Hoffmann.
Die neue Suchaktion soll laut Medienberichten in Praia da Luz an der Algarve stattfinden, und zwar in der Nähe des Ortes, wo die dreijährige Madeleine McCann im Jahr 2007 verschwunden ist. Portugiesische Medien berichten, dass die Ermittler unter anderem ein Haus erneut durchsuchen wollen, in dem der deutsche Verdächtige Christian B. zur Tatzeit gelebt haben soll.